And the winner, and the winner,
the winner is
MC
Hammer.
Hammer.
You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
Watschen ins Gesicht. Der deutsche Exportschlager. Nix für Olli und Chris.
Tata, Sie hörten Heikos Haiku und damit herzlich willkommen zur Folge 124 des Gadgetfunk. Wir nehmen auf am Mittwochabend, Mittwoch der 30. Und wir haben gerade einen Temperatursturz von schönen 20 Grad, vorgestern noch auf 5 Grad heute. Es ist echt eine wahre Wonne. Heiko, bist du auch so glücklich wie ich?
Ich könnte kotzen vor Glück. Ja. Hallo Carsten, schönen guten Abend.
So, wer bis jetzt noch keine gute Laune hat, ist spätestens jetzt abgeholt.
Na, wir lassen uns auch nicht von dem bisschen ein paar Tagen schlechten Wetter runterziehen, Mensch.
Ja, aber das wird auch wieder besser. Wetter.
Weißt du, wenn irgendwann, das die einzigen Sorgen sind, über die wir uns echauffieren, ist doch alles gut.
ihr hört den Podcast, der nicht über Piep redet und auch nicht über Piep reden möchte und einfach nur 1,5 Stunden gute Laune produzieren will. Mal gucken, wie nah wir diesem Ziel heute kommen können. Ich sagte, ich hatte vorhin auch das große Vergnügen, an einem Exposé kurz mitarbeiten zu dürfen. Heiko. Manchmal kann man sich schon darauf freuen, wenn die Kinder aus der Schule raus sind.
Ja, als du mir geschrieben hast, dass du noch ein Exposé fertigstellen musst, war ich ja überrascht oder beziehungsweise dachte ich, dass du so jobmäßig da irgendwas machst, dass in der Schule jetzt Exposés erstellt werden, gab es zu meiner Zeit irgendwie noch nicht.
Für eine Seminararbeit und ja, die Uhren ticken anders als bei uns damals, definitiv. Und aber anscheinend sind die Briefing dafür schlechter geworden. Dann hast du da eine verzweifelte Tochter am Telefon und es erkläre mir doch mal, was ist denn dieses Exposé eigentlich und wie soll es aufgebaut sein? Weil ich kann hier nur, ich kann nur Briefings. Ja, und dann stellt sich raus, ja, ich habe hier ein DIN A4-Blatt, das ist mit Schreibmaschine getippt und da steht das und das und das und das, aber was soll ich denn jetzt da machen? Und es ist schön. Es macht Spaß.
Soll ich dir was sagen? Ich habe bestimmt noch 2-3 Jahre Zeit, bevor Antonia um die Ecke kommt und sagt, Papa,
auch dein Exposé wird kommen. Ja. Brief und Siegel, auch dein Exposé steht schon irgendwo in der Warteschleife.
Ich sehe es auf jeden Fall kommen. Ich sehe es kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit. Von daher, danke für die mentale Vorbereitung schon mal, ja?
Nein, aber ich meine, das Gute ist ja, wenn ich durch dieses Exposé nicht zeitlich ein bisschen hätte unsere Aufnahme nach hinten verschieben müssen, wären wir wahrscheinlich mit dieser Aufnahme voll in den Internetausfall reingepurzelt, der dann nämlich kurz darauf stattgefunden hat hier. Aber jetzt scheint wieder alles zu funktionieren und darum rede ich ein bisschen schneller. Falls das Internet wieder ausfällt, dann sind wir schon weiter im Podcast fortgeschritten. Macht das Sinn? Nein, macht es nicht. Aber ja, mir geht's gut. Alles fein.
Das ist doch schön. Welchen Tag haben wir heute eigentlich? Mittwoch, haben wir schon gesagt? Haben wir gesagt, ne?
Ich glaube, ich habe es gesagt.
Ja.
Aber ich habe heute schon so viel gesagt.
Ja, Dito, ich bin auch ein bisschen durch, aber umso schöner, dass wir noch die Muße und Zeit finden, uns hier ganz privat zu unterhalten.
Ganz privat, wo keiner zuhört, du dummes Stück Heiko, du.
Nenn mich nicht Heiko. Ja.
Du, Heiko.
Ja. Ne? Ja. Aber kommen wir wieder zu den lustigen Themen, ne? Nicht zu Heikos, die ziehen immer so runter. Also als beruflicher Heiko-Schreiber würde ich, glaube ich, mit Depressionen aus dem Kellerfenster hüpfen.
Ja.
Es gibt auch schön, ja, aber irgendwie.
Vielleicht verhungerst du vorher, das wäre ja auch nicht so schlecht.
Ja, ja.
Aber jetzt tu mal nicht so. Also so schlecht sind die Dinger jetzt auch nicht.
Nein, das ist ja ganz witzig. Das ist eine lieb gewordene Geschichte.
An der Stelle Aufforderungen an die gesamte Hörerschaft. Liefert Haikus. Dann tragen wir auch gerne eure Haikus vor. Na, immer dran denken. Da müsst ihr nicht immer unsere zusammengestöpselten.
Ne? Ja. Wir helft sind gespannt.
Zu neuen Qualitätsberggipfeln. Und schickt eure eigenen Haikus. Genau, du hast es
Heiko
gesagt.
Heiko liest eure Haikus.
5 Silben, 7 Silben, 5 Silben und schon fertig ist das Haiku. Es muss sich nicht mal reimen.
Und für die ganz Faulen kann man immer den Mittelteil mit 2022 irgendwie.
2022. Möchte man nicht meinen, gell?
Verrückt.
Ah, das ist Beauty, eine Schönheit der deutschen Sprache, dass man eine Jahreszahl in 7 Silben.
Ja, mit 2022 kommst du nicht hin. Da wird nichts draus.
Nee, da muss man kreativ sein.
Jawohl. Ein Geburtstagsgruß hätte ich für heute noch. Herr Hammer, Herr MC Hammer, zum 60. Geburtstag. Das ist so cool, wir sind alt geworden, Carsten. Das ist die Idole
wie alt,
der 60. Jugend. 60. Ja, 6-0.
Wie alt ist Snoop Dogg?
Oh, gute
Fällt
Frage.
Mir dabei ein?
Gute Frage, ähnlich, oder?
Weil der müsste ja, den hätte ich eigentlich vor MC Hammer. Aber es kennt von unserer jungen Woken-Hörerschaft eh niemand mehr, oder? Wann hat er denn gewirkt, der Herr Hammer?
Der Herr Hammer in den 90ern, würde ich mal sagen, ne?
Und so, hatte er noch einen Hit außer Can't Touch This?
Ich glaube nicht. Doch, ich glaube schon. Aber es fällt mir nicht ein.
Oh, Teufel auch, ein US-amerikanischer Rapper, bis hierhin hätte ich alles gewusst, und natürlich Prediger.
Ein Prediger? Okay. Ja. A preacher man.
Und er erblickte das Licht in Oakland im schönen Kalifornien. Okay.
Also Kalifornien ist schön, Oakland ist mal per se nicht so schön, habe ich gehört.
Ja, das ist dagegen gegenüber von San Francisco. Also so schlecht wird es da nicht sein. Fährst du über die Brücken um mich und
ich war da einmal. Das willst du nicht.
Snoop Dogg ist jünger als ich.
Wow.
Das 71er Jahrgang.
Alright.
Long Beach, Kalifornien. Ist das da schöner als in Oakland?
Ich glaube, Long Beach ist mehr so Richtung L.A., ne? Und Oakland ist ja quasi sind die Slums von San Francisco oder von der Bay Area.
Na, glaube ich so nicht. Weil dafür spielen in Oakland die A's. Und Die hatten seinerzeit das Powerhouse in Form von, bring ich die noch, Dennis Eckersley, Mark McGuire und wer war der dritte? Oh,
da kommt das wieder raus, noch, der Baseball-Nerd.
Es gibt einen schönen Artikel in der SZ, glaube ich, wo sie beschreiben, warum Baseball sich selbst kaputt gemacht hat. Und von Number One eingeschlafen ist während Football und Basketball sich immer neue Regeländerungen auch und neue Elemente rund ums Spiel haben einfallen lassen, ist Baseball einfach Baseball geblieben und immer noch eine Gelddruckmaschine mehr oder weniger, aber dadurch, dass es sich so hinzieht, haben halt auch die Investoren dann gesagt, so nö, dann ziehen wir halt raus, was geht, und es gibt ein paar Vereine, die nehmen es ernst. Unter anderem die Dodgers wohl, die fast 300 Millionen Dollar in Gehälter investieren. Dann gibt's so andere Franchises wie die Baltimore Orioles. Na, die haben gerade mal 42 Millionen Investitionsvolumen in Spieler. Denen ist es wohl wurscht.
Okay.
Die ziehen da ihre Fernseheinnahmen raus, die Besitzer, und sind sich's genug damit.
Meinst du nicht auch, dass das ein bisschen mit der Dynamik des Spiels an sich auch zu tun hat? Also gar nicht hämisch oder böse gemeint, aber so von der, ne, es haben sich ja, wenn du dir ältere, nehmen wir es mal mit Filmen oder irgendwelchen Mediengeschichten, du hast ja mittlerweile Jump Cuts und viele, viele Szenenwechsel und alles wird gefühlt schneller und dynamischer. Und Baseball ist ja jetzt dynamischer als Cricket, muss man schon sagen, aber jetzt im Vergleich zu Basketball oder zu
American das Football, ist, glaube ich, genau.
Natürlich schon noch mal was anderes. So vom Zeitgeist her wäre jetzt so mein.
Ja, vom Zeitgeist und vom Zeitaufwand. Basketballspiel dauert 4x20 Minuten, stimmt es? Ich glaube. Ja. Das ist relativ kompakt und übersichtlich. So ein Baseballspiel kann halt dann schon mal locker. Baseball ist eigentlich super einfach. Es gibt wirklich bloß 4, 5 Regeln, die du verstehen musst, und dann hast du schon 80% des Spiels kapiert. Football wirkt immer so einfach, ist aber irre, irre komplex.
Gut, aber ein American Football Spiel ist auch nicht viel kürzer.
Vom Baseball gibt's, und vielleicht ist auch das, was uns Verhängnis wird gerade. Ja, du musst es fühlen. Ich bin immer noch geschädigt, ich merk's schon. Ja. Ja, ich habe auch gelesen, es
die Spielzüge sind schon
sehr dynamisch. Habe ich die Geschichte noch nie erzählt?
Schnell das.
Privat und persönlich.
Ja, das Baseball,
es gab mal ein Baseballteam hier.
Entspannter, ja, würde man fast sagen.
Und ich war, bevor ich die aktuellen Gründe hatte, nach Eichstätt zu reisen, genau einmal in meinem Leben in Eichstätt.
Ah ja, in meiner Jugend, ab und zu.
Und das war 1900, ich weiß es nicht, irgendwann im Bayern-Pokal.
Angucken. Ja, nochmal Eis, genau.
Und jetzt ist mir natürlich der Name entfallen. Das ist, mir
das ist schon angenehm zuzugucken. Und
echt, ja, aber war ein entspannt. Ganz junges Team, neu gegründet. und da haben wir erste Runde Pokal. Und ich habe die ersten zwei Innings zu null gepitcht.
Ja, weil er die Base klauen will.
Und dann habe ich einen ziemlich fatalen Anruf gemacht. Ja.
So, also Eichstätt hat
mich
wieder.
Ja. Ja.
Sehr schön.
Warum fällt mir der Teamname nicht ein? Gott verdamm mich, das darf doch nicht wahr sein.
Ich kann mir diese Baseball-Teams aber auch nicht merken. Das Einzige, was ich weiß, dass hier in Heidenheim um die Ecke, dass sie einen ganz kruden Namen hatten.
Und zwar?
Ich kann mir das nicht merken, Carsten. Ich weiß nur, dass er höchst witzig war.
Also man muss dazu sagen, so witzig der Name klingen mag, das ist mehrfacher deutscher Meister, ne? Ha. Die Heidenheim-Heideköpfe.
Ja, ne, der Name sagt nicht mehr alles über den Inhalt.
Haben sich jahrelang fieseste Duelle mit den Regensburg-Legionären um die zumindest süddeutsche Meisterschaft geschlagen.
Und das ist auch ein super genug. Name, die Regensburg-Legionäre.
Ja, wieso nicht? Da waren die Römer.
Ja, in Mainz waren auch die Römer.
Ja, ihr habt dann, warum habt ihr Deppen dann Ace genommen? Da Ingolstadt zum Beispiel, die nennen sich sehr originell, kann man jetzt finden, wie man will, das sind die Schanzer. Warum? Weil die Römer damals ja irgendwie eine Schanze gebaut haben. Drum ist in Ingolstadt alles Schanzer.
Okay.
Und in Regensburg gibt es noch ganz viele römische Hinterlassenschaften, da gibt es den Limes, da gibt es und deshalb die Legionäre.
Okay, ja, dann macht das Sinn. Für mich hört das Römische Reich am Rhein auf.
So weit sind die dann doch nicht gekommen.
Ja. Moguntianum, aber okay, verlassen wir einfach die Geschichtsbühne, würde ich sagen. Kommen wir zum, und in der Tat, tada, 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 HörerInnen-Feedback zur letzten Sendung. Denn Carsten, uns hat das Feedback erreicht zum Thema Klarna, PayPal und Co., was wir eigentlich ja nur ganz beiläufig im Nebensatz angesprochen haben.
Wir haben... Wir haben das Thema natürlich aus unserer Sicht beleuchtet und haben nicht damit gerechnet, dass wir hier Profis auf den Plan rufen, ja. die 5 Meter Ebenen tiefer gehen können.
In der Tat. Ich habe einfach nur, glaube ich, die stumpfe Frage gestellt, was es denn soll mit diesen, oder ob jemand von euch schon eine Klarna-Ratenzahlung oder Kauf-Heute-Zahl irgendwann mal Geschichten ausprobiert hat. Und
da ging es uns aber nur ums Fulfillment und um die Zahlungsabwicklung.
Genau.
Und, ohne selbst zu ahnen, was da dahinter steckt, welche
Falle
sich auftun.
Genau, welche Falle man da reintippen kann, tappen kann. Und und wie kommt man überhaupt dazu, 20 € Produkte zu finanzieren, was ja echt stumpf ist. Aber sei es drum. Kommen wir zum HörerInnen-Feedback. Vielen Dank an der Stelle nochmal an die Hörerschaft. Die versierten BankerInnen unter uns haben uns doch darum gebeten, die Hörerschaft zu warnen ein wenig. Nämlich eben diese Dinge wie Klarna, PayPal und hast nicht gesehen, 0% Finanzierung nicht allzu häufig in Anspruch zu nehmen. Warum, Carsten?
Das sagst du jetzt.
Ja,
du hast dir den Thread angetan.
Ja, ich habe mir's angetan, ja.
Weil eigentlich ist es ganz einfach. Das Stichwort an der Stelle heißt Schufa-Einträge.
Jawohl, that's a problem. Denn jede Kleinstfinanzierung, das ist am Ende vom Tag ja ein Kleinstkredit, der da genommen wird. Das ist ein Kredit. Und der Schufa-Algorithmus registriert ihn einfach als Kredit. Ob der jetzt 10 Euro, 100 Euro, 1.000 oder 10.000 Euro war, spielt erstmal fürs Rating keine Rolle. Du hast einen Kredit aufgenommen. Jetzt nimmst du natürlich.
Wobei, ja, aber Nee, aber vielleicht mach weiter und ich komme dann, ich springe in gleich nochmal rein. Ich glaube, ich finde eine bessere Einsatzstelle.
Okay, jetzt wenn du, wir bauen mal das Konstrukt. Du hast jetzt in der Pandemiezeit in den letzten 2 Jahren viel Dinge dir online gekauft und vielleicht auch gedacht, na, die ein oder andere 0% Finanzierung ist ja super, mache ich einfach mal, kostet mich ja kein Geld am Ende vom Tag. Und hast dann 5 oder 6 von diesen Dingern einfach gemacht und kommst dann in die blöde Verlegenheit, dass vielleicht dein Auto kaputt gegangen ist, du dir spontan einen Kleinkredit oder Überbrückungskredit nehmen wolltest oder ein Auto finanzieren möchtest oder was auch immer, irgendwas machen möchtest, wo dein Schufa-Rating zu Geltung kommt. Könnte es gut sein, dass du in einem Zeitraum X nach dem letzten Kleinkredit oder Klarna, Buy Today und Pay Later, dass die Schufa einfach sagt, no, du bist nicht kreditwürdig, beziehungsweise ist dein Rating zu schlecht. Das rutscht dann einfach mal nicht durch. Mhm. Und da ist es egal, wie hoch die Dinger waren. Für den Algorithmus zählt einfach nur, du warst in dem Moment nicht solvent oder liquide und musstest einen Kredit aufnehmen, was dann einen Impact auf dein Schufa-Rating hat. Und ist natürlich doof, wenn man sein theoretisches Schufa-Guthaben oder seine Einstufung quasi
Schufa-Credibility.
Wenn die Credibility den Bach runtergeht wegen in Summe 500 Euro oder auch nur 100 Euro, wenn du 5 kleine Dinge finanziert hast und du dann nicht mehr die Luft hast oder es schwer hast, neue Dinge oder wichtige Themen eventuell zu finanzieren, die du finanzieren müsstest oder wolltest oder was auch immer. Also das ist eine ganz, ganz perfide Geschichte.
Wobei, hilf mir, so wie ich das verstanden habe, wird das relevant erst in dem Moment, wo du deinem Zahlungsziel nicht nachkommst. Also wenn du 5 von den Dingern laufen hast und die aber alle zeitnah oder in Time bedienst, dann glaube ich, kommt das nicht zum Tragen.
Das habe ich auch gedacht.
Bloß, wenn du in Zahlungsverzug kommst.
Nein. Das Problem ist, dass jede dieser Kaufvorgänge auf Pump oder auf Rate ist eine Kreditanfrage. Und der Schufa-Rating-Algorithmus bewertet es als Kreditanfrage. Was zur Folge hat, dass du vom vermeintlichen A- oder B-Rating dann vielleicht auf G, H oder irgendwo noch drunter fällst, was dann zur Folge hat. Egal, ob du sie bedient hast oder nicht. Also wenn du sie nicht bedienst, fällst du wahrscheinlich noch schneller im Ranking. Aber auch wenn du sie pünktlich bedienst und abbezahlst, zu viele Kleinkredite in zu kurzer Zeit zerstören einfach deinen guten Ruf bei der Schufa. Ja.
Das ist mal eine andere Frage. Was mir eingefallen ist, ich bilde mir einmal gelesen zu haben, dass selbst Mobilfunkverträge etc. auch zumindest in der Schufa Einzug halten. Das heißt, wenn das Institut dann sieht, du hast hier 2 oder 3 Handyverträge laufen auf deinen Namen, dann ist das für deine Linie auch nicht. Also allein das gilt schon als Kredit und als D-Ranking oder.
Ja, da hast du ja mehrere Seiten bei einem klassischen Telefonvertrag oder Mobilfunkvertrag. Zum einen brauchst du ja ein einigermaßen okay Rating, um überhaupt einen abschließen zu können. Mhm. Wenn du zu viel davon hast, merkt sich das der Algorithmus auch. Ähnliches ist es mit der Begebenheit, ich glaube, da hatten wir irgendwann schon mal ganz kurz drüber gesprochen, wenn du quasi im Jahreswechsel deinen Stromanbieter wechselst.
Geht auch auf die Schufa.
Geht auch auf die Schufa. Offiziell, na natürlich, die werden da keine Daten ausgetauscht, inoffiziell, jo.
Diese Bankinstitute, die sind schon ganz gut vernetzt. Also ja, besser ja, ja. als das die Agentur für Arbeit mit
mit dem Finanzamt.
Hatten wir in der letzten Folge, glaube ich. Also ne, da soweit haben wir in dem Moment auch nicht gedacht, weil wir für uns war nur relevant, so zahle ich so oder zahle ich so. Es gibt einen Workaround, habe ich gehört. Wenn ich mir, sagen wir mal, ja, so eine Kleinfinanzierung leisten möchte. Und zwar ist das ganz einfach. Jetzt du? Ja, im Zweifel lass dein Dispo erhöhen und regel das über deine Hausbank.
Also richtig, natürlich. Also lieber einen großen, oder größeren Kredit aufnehmen oder Überbrückungskredit dann sich von der Hausbank geben lassen, das ist vollkommen recht, Carsten, und damit dann die Dinge regeln und sich einteilen als viel, viel kleiner, denn dein Schufa-Score oder Rating erholt sich auch nach einer gewissen Zeit ja wieder. Das heißt, wenn du jetzt in einem Jahr 5 Finanzierungen gemacht hast, du fällst von deinem Schufa-Rating A, B runter auf G oder H, das heißt, du kriegst schon mal online per se nichts mehr durchgekriegt, ohne dass du irgendwas an Beweisen bringen musst. Somit bist du dann eh gezwungen, wenn irgendwas ist, zu deiner Hausbank zu gehen und die Situation zu erklären. Die können dir dann meistens auch ein bisschen weiterhelfen. Und dann ist es mit Sicherheit der bessere Weg, das über einen einen normalen Kredit oder einen erhöhten Dispo dann abzuwickeln, als jeden kleinen Scheiß über einen Ratenkauf zu finanzieren.
Ja. Mhm. Ja, genau.
Und was mir auch noch mitgegeben wurde bei dem Feedback ist der Umstand, Smava, Check24, wie sie alle heißen, die Vergleichsportale. Also wenn ihr euren Briefkasten mal richtig abfacken wollt, ja, und ganz viel Papier zu
ausreizen, Papier meinst du natürlich.
Ausreizen. Das Fassungsvolumen ausreizen, genau. Dann geht ihr einfach mal auf Check24 oder Smava. Und
Smava. Sag,
alles klar, ich interessiere mich für einen Kredit von, ich sage, 10.000 Euro. Bitte mir Angebote schicken. Und dann dauert es genau 48 Stunden, dann explodiert dein Briefkasten physikalisch. Nämlich, du kriegst von gefühlten 100 Banken 100 Angebote, alles mit keins unter 50 Seiten wahrscheinlich. Von deiner E-Mail-Inbox wollen wir gar nicht sprechen und die Anrufe, die dann kommen, willst du auch nicht haben. Aber das Perfide bei der Geschichte hinten dran ist, dass all diese einzelnen Angebote, die du kriegst, ein Kredit-Request auf dem Backend quasi zur Folge haben, was auch ins Schufa-Rating mit reinläuft, was dann kurzfristig deinen Schufa-Score sowas von nach unten zieht, dass du, wenn du zwei Wochen später zu deiner Hausbank in die Filiale gehst, dass die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, warten Sie mal ein halbes Jahr, bis ihr Schufa-Rating sich wieder ein bisschen beruhigt hat. Also ganz, ganz, ganz fies.
Und das Problem mit was heißt das Problem mit der Schufa? Aber verbessere mich, wenn ich Blödsinn rede. Ich glaube, jeder hat das Recht, sich einmal pro Jahr einen kostenlosen Schufa zustellen zu lassen.
Richtig.
Das ist ja auch das Gemeine, will ich jetzt nicht sagen, habe ich auch nicht gesagt. Aber das Trickreiche an der Geschichte. Man wird nicht proaktiv informiert.
Nein.
So nach dem Motto, sie haben jetzt 2 Punkte in Flensburg, sondern du weißt nur auf konkrete Nachfrage, wie dein Schufa-Rating sich momentan gerade darstellt.
Richtig, also man muss vielleicht nicht jedes Jahr machen, man muss ja selbst wissen, wie viel Finanzkapriolen.
Nee, aber du hast es einmal pro Jahr umsonst. Kannst es häufiger machen, aber dann kostet es.
Dann kostet es Bearbeitungsgebühr. Genau, der ist ein bisschen tricky. Als letztes Mal, als ich das gemacht habe, war noch mit Postident-Verfahren und hast nicht gesehen. Ist ein bisschen Aufwand, aber macht auf jeden Fall Sinn, denn nicht alle Finanzdienstleister, die man irgendwann mal in Anspruch genommen haben, sorgen auch dafür, dass der Fall wieder ausgetragen wird nach einer gewissen Zeit. Aus welchen Gründen auch immer. Ja. Kann Unvermögen sein, kann einfach technische Probleme sein, whatever, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler. Genauso auch bei den Schufa-Einträgen. Von daher macht es mehr als Sinn, sich im Zeitraum X sich ab und zu mal seinen Schufa-Score anzugucken, um dann gegebenenfalls dann auch zu reagieren zu können, um abgelaufene Einträge dann auch beseitigen lassen zu können. Denn wenn es mal an eine Hausfinanzierung oder solche größeren Themen geht, ist und natürlich
sowas scheitert.
Höchst ungeschickt, wenn du erstmal noch 3 Monate brauchst, um den Schufa-Scheiß zu klären, weil dein Finanzberater oder deine Hausbank dir gesagt hat, wir geben Ihnen jetzt mal nicht die 300, 400, 500.000 Euro, was auch immer, denn Sie haben hier noch alten Scheiß drin stehen. Von daher macht es mehr als Sinn, dass dieses ein kostenlose einmal im Jahr Angebot wahrzunehmen, vor allem wenn man mittelfristig den Plan hat, irgendeine Anschaffung zu machen oder ein Haus, eine Wohnung zu kaufen, was auch immer, oder Geld braucht. Es macht schon Sinn, das im Blick zu haben und von daher ja, Vorsicht mit diesen ganzen Geschichten, auch 0% Finanzierung bei Mediamarkt und Co., ne, das fällt alles damit rein. Da steht überall eine Bank dahinter. Es ist immer ein Kreditvorgang. Vorsicht damit. Und sind wir mal ehrlich, es macht ja auch keinen Sinn, 40 oder 50 Euro Produkte zu finanzieren.
Das ist ja, schon. Es macht halt ab 100, also alles Dreistellige, mag schon Sinn machen. Ne?
Ja, aber ich glaube, das ist dein Lifehack, was das angeht, nämlich mit einem Dispo oder mit einem Überbrückungskredit bei der Hausbank fällt mir dann wesentlich besser, als klein zu finanzieren und dann noch mehr in Teufelsküche zu kommen am Ende vom Tag.
Mhm. Ja. Ja, aber es ist schön, dass du sagst, mein Trick oder Tipp.
Ja, aber dann ne,
ich deine spart
Intuition,
mich ja,
was es angeht.
Ich will mir nicht mit fremden Federn schmücken hier. Ne? Das war ja originär gar nicht von mir. Bedenken.
Jawohl. Aber da können wir ja den nächsten Fall irgendwie auch ein bisschen draus konstruieren oder das nächste Thema.
Oh, Sherlock Mempel. Was ist der nächste Fall?
Dim, 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 dim. Man munkelt oder es wird in der Branche gemunkelt, dass die Firma Apple aus Kalifornien, dass eventuell Ende 2022, Anfang 2023 ein Abo-Modell gelauncht werden könnte, was iPhones und Co. angeht.
Ich habe davon gehört. Und das wäre natürlich dann auch wieder ta-ta-ta-ta, Drumroll. Ein kleiner
Kredit. Das ist ja noch nicht ganz raus. Könnte gut sein, dass da dann Banken hinten dran stehen, die das machen.
Gab es doch nicht, dass die Apple Bank da CFO at apple.com.
Wenn ein Abo, von der Business-Seite her, wäre wahrscheinlich ein Abo-Modell, so wie Apple Music, Disney Plus, was auch immer, das, was mehr Anklang findet, nämlich weil weniger Leute durch ihre Schufa oder durch ihr Rating ausgebremst werden, das in Anspruch nehmen können, als wenn da jetzt ein Finanzierungsplan hinten dran steht. Beides könnte möglich sein.
Steht, Frage. Hängt das davon ab, ob das Gerät dann in meinem Besitz verbleibt oder ob ich es zurückgeben muss? Weil so verstehe ich Abo. Also so ein besseres Leasing. Ich darf es nutzen, aber es muss nach Vertragsende wieder zurückgehen. Oder bleibt es meins, ja. Dann wäre es ein Kauf auf Raten.
Das ist, ich würde es mal ein bisschen vergleichen mit wie dein Sky Receiver. Den hast du ja auch.
Der muss auch zurück. Ich muss theoretisch zurück, sogar genau. Meine depperte Fritzbox zurückschicken, wenn
richtig,
ich irgendwann
richtig.
Mal. Ja.
Genau. Genau, und so wird es, wenn es ein reines Abo-Modell wird, dann ist es auch so. Aber das ist ja auch okay, weil ich zahle ja nur eine Nutzungsgebühr und mache dann keinen Ratenkauf. Es ist
aber
noch
ich muss
nicht
es
raus.
Retournieren.
Du musst es dann retournieren, ja.
Darf es nicht auseinandernehmen und in einen Rahmen basteln, die einzelnen.
Wow. Jetzt, ich habe überlegt, ob ich das Thema anspreche. Aber das heben wir uns für die nächste Folge nochmal auf.
Wenn's druckreifer ist.
Genau.
Kinder, das war ein Cliffhanger, ein Spoiler. Ihr müsst unbedingt die nächste Folge auch wieder abonniert haben, weil sonst erfahrt ihr diese tollen News nicht.
Genau, wie kriege ich jetzt ein iPhone auseinandergebaut in Bilderrahmen? Erklären wir euch in 2 Wochen spätestens.
Frühestens. Oder so.
Das Glas ist heute halb voll, Carsten.
Ja. Nee, also haben wir jetzt gesagt, also es ist wohl relativ wahrscheinlich, dass das ganze Ding für iPhones passieren könnte. Und man munkelt, dass das Gleiche auch für andere Apple-Hardware.
Genau. Was ja auch aus allen Blickwinkeln sowas von Sinn macht, also aus allen Apple-Blickwinkeln und Hersteller-Blickwinkeln. Denn du erschlägst ja einen ganzen Haufen von aktuellen, ich sag mal, Planungsproblemen in dem Moment, wo du einen Prozentsatz X deiner Kundschaft oder Nutzerschaft quasi in einem Abo-Modell hast und du machst ja alles so planbar, so.
Du erhöhst die.
Den Ertrag für den Hersteller. Du erhöhst den Ertrag für den Hersteller und kannst ganz andere Produktionsplanungen machen. Ja,
und Menschen, die vorher nie dran gedacht haben, sich ein MacBook zu besorgen, qua Investitionsschwelle, die fällt dann zu gewissen Teilen weg. Wenn du für 30 Euro im Monat auf 2 Jahre, ein fiktiver Preis jetzt, es sind noch keine Preise angekündigt worden, dir ein MacBook leasen, ich sag jetzt einfach leasen kannst, abonnieren kannst, anmieten kannst.
Genau, ja. Es wird, also ich glaube, echt interessant wird sein zu sehen, ob es ein Finanzprodukt wird im klassischen Sinn, nämlich ein Ratenkauf oder ein Leasingmodell, oder ob es ein Abo-Modell wird. Denn ein reines Abo-Modell ist ja dann kein Ratenkauf und dann umgehst du ja diese ganze Kreditwürdigkeitsthematik.
Ja, es ist so ein bisschen irreal, weil Abos sind für mich so halbvirtuelle Dinge wie eine Zeitschrift oder oder eben Spotify oder ein Streamingdienst. Da darf ich, die Zeitung darf ich behalten, aber den Streamingdienst nicht. Den darf ich nur konsumieren, aber ich darf nichts behalten. Was ist aber, wenn ich
so ein Stück habe? Du zahlst für ein Nutzungsrecht.
Das ist so meta.
Ja, es wird spannend, hochinteressant.
Pass auf, jetzt nächste Woche haben wir hier die ganzen Leasing-Spezialisten an der Backe.
Oh mein Gott. Alles klar, lass uns nochmal neu anfangen mit der Aufnahme.
Das war Heikos Haiku. Leute, haben wir schon gesagt, schickt Haikus ein. Erhöht und so weiter. Ja, spannend. Zu Apple, ja, Apple kommen wir nachher vielleicht nochmal, mal kicken.
Safe Call kommen wir da nochmal hin.
Jetzt machen wir mal weiter mit, du hast ja was, unsere gute Nachricht.
ja, für die einen eine gute Nachricht, für die anderen halt keine gute Nachricht. Das Unternehmen Finn Fischer ist endlich pleite.
Oh mein Gott, wer ist dieser Finn?
Dieser Finn ist ein
Fischer. Was sagt seine Mutter, die Frau Fischer, dazu?
Die sagt, Finn sei kein Arschlochkind. Und Finn war ein Arschlochkind. Finn Fischer oder die Finn Fischer Unternehmen waren ja mehrere, waren glaube ich ansässig in München gewesen, haben unter anderem einen Staatstrojaner programmiert, was per se ja erstmal eine nicht tolle verwerflich Sache ist. Nein, das ist nicht verwerflich, wenn dich eine Bundes- oder Regierungsbehörde damit beauftragt, ein Spionagetool zu basteln, was dann auch wirklich gegen
hinterlasst
böse
ein
Menschen.
Herz, wenn ihr für Tracker seid.
Du weißt, was ich meine, Carsten. Ja, das ist wie
Tracker fahren.
Nur die Finn Fischers haben den Hals nicht voll bekommen und haben dann quasi ihre Spionage Software auch an Länder verkauft, die damit halt nicht nur gegen böse Menschen, sondern auch gegen Journalisten und Co. vorgegangen sind, beziehungsweise da eingesetzt haben. Und diese Produkte halt auch unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, haben sich da auf sehr dünnes Eis begeben. Die diversen netzpolitischen Instanzen, die es in Deutschland so gibt, haben sich das dann auf die Fahne geschrieben, die Jungs mal hops zu nehmen und haben das Ziel jetzt auch erreicht. Also Finn Fischer ist Geschichte. Es wird kein Unterdrückerstaat. Ich weiß gar nicht, ob die auch nach Russland exportiert haben. Kann gut sein.
Das ist über Unterdrückerstaat. Es gibt ja Meinungsverschiedenheiten.
Ja, es gibt vielleicht nicht ganz so patente Diktatoren da draußen. Ja. Es gibt die guten und die schlechten Diktatoren.
Aber das hat jetzt, das hat aber jetzt nichts mit dem israelischen Unternehmen zu tun, was ja auch in die Schlagzeilen geraten ist, weil es Politiker und die Methodik die Methodik ist ähnlich bis identisch. Ja. Es sind aber zwei Menschen, die von unterschiedlicher Stelle aus die gleiche Idee hatten.
Richtig. Und die Israelis waren auch sehr viel einfallsreicher und
deren
kreativer im Angriffsvektor, sag ich mal vorsichtig. Finn Fischer konnte ja aufgrund verschiedener Virenversionsnummern, die auslesbar waren, quasi über mal ganz vereinfacht gesagt, konnte ihnen da nachgewiesen werden, dass sie eben ihre Trojaner exportiert haben, damit Geld gemacht haben, wo sie es nicht hätten machen dürfen. Und das ist ihnen zum Verhängnis geworden. Und jetzt sind sie weg vom Markt, man sollte ja keinem Unternehmen was Böses wünschen, aber.
Außer dem bösen Unternehmen.
Genau, don't be evil, ne? Hat mal ein weiser Goggle gesagt. Okay, ja, Finn Fischer, Ade Bashe, der CCC und seine Freunde haben ihr Ziel erreicht und das, ist auch gut so. Also es ist gut so, dass wir Kontrollinstanzen haben, beziehungsweise Instanzen haben und Institutionen, die einfach da auch für die vermeintlich heile Welt noch ein bisschen sorgen. Ne? Das war's auch schon mit den guten Nachrichten.
Wow.
Hast du noch was für die guten Nachrichten? Ansonsten?
Ach, es gibt viel. Also wir haben ein paar Fundstücke, die sind auch ziemlich gut.
Die sind auch gut. Die sind auch gut, ja. Die sind auch gut. Denn man isst, was man isst, habe ich gehört.
Das sang schon Rammstein.
Echt?
In ihrem Welthit Mein Teil.
Denn okay, krass.
Ist, was du isst.
Ich oute mich wieder mal als Nicht-Rammstein-Fan, von daher esse ich trotzdem, was ich esse. Bin, was ich esse. Nein, lange Rede, kurzer Sinn. Es gab eine sehr interessante Studie zum Thema oder was die Abhängigkeit zwischen Nahrungsmittelaufnahme und Lebenszeit angeht. Oh Wunder, oh Wunder. Wenn du scheiße bist, stirbst du einfach früher. Nein, ist noch niemand drauf gekommen. Nein, aber sie haben es probiert, ein bisschen zu quantifizieren und in Jahreszahlen und belastbare Fakten zu packen. Nämlich, ich glaube, die größte Erkenntnis daraus ist, es ist nie zu spät, damit anzufangen, sich gesund zu ernähren.
Mir ist eine Tagline hängen geblieben, das war, selbst wenn du mit 60 Jahren anfängst, kannst du immer noch bis zu 8 Jahre gut machen.
Richtig, richtig. Das ist so ein bisschen der Outcome.
Je früher, desto mehr.
Desto besser. Wenn du mit 20 als Ultra-Wokeist schon anfängst, nur noch vegan gesund zu essen, dann kannst du im Schnitt bis 10,7, beziehungsweise bei Männern vor allem, da die dazu neigen, mehr Burger zu essen scheinbar, sogar bis zu 13 Jahre im Schnitt noch rausholen an gesunder Ernährung. Durch gesunde
Jetzt
Ernährung.
Hast du aber vegan und gesund in einen Satz gepackt.
Ja, ist schwierig, ich weiß.
Also
vegetarisch wäre der bessere.
Ohne es studiert zu haben, aber vegan ist nicht zwingend gleich gesund, ne?
Nein, nein, nein. Vegan ist für den Kopf und vegetarisch ist für den Körper.
Ja.
Ja, ist einfach so. Ist einfach so. Natürlich, also sind alles jetzt von der Zusammenstellung des Speiseplans keine großen neuen Erkenntnisse. Ne? Rotes Fleisch sollte man nicht so viel essen, viel Gemüse, wenig Zucker. Also die Ernährungspyramide
haben sie jetzt nicht neu erfunden.
Haben sie nicht neu erfunden, nein, sie haben es einfach nur einigermaßen quantifiziert oder, ja. In Form von Jahreszahlen und in dem Zuge dann auch ein, wie nennt man das Ding denn? Ein Ernährungsrechner, fuck, ey, ich habe heute so Sprachfindungsschwierigkeiten, das ist unglaublich. Ein Lebensmittelrechner zu dieser Studie.
Den habe ich mir kurz angeguckt, aber der ist, also da nehmt mal schon ein Viertelstündchen Zeit mit, wenn ihr da rumspielen wollt, weil der ist jetzt selbsterklärendes Walkthrough-Menü ist da nicht.
Nee, ist jetzt nicht ganz so trivial wie Punkte zählen bei Weight Watchers. Hat ein paar Parameter, die man einstellen kann in Bezug auf seine Essgewohnheiten und quasi die wie viel Nüsse esse ich, wie viel rotes Fleisch, wie viel Gemüse, wie viel Milch und wenn ich das dann einigermaßen eingestellt habe, dann kriege ich auch ausgewertet oder im Graph quasi gezeigt, ist das jetzt eher lebensverlängernd und wie viel lebensverlängernd oder eher lebensverkürzend. Und es ist sehr interessant, welche Nahrungsmittel dann welchen Impact haben. Spielt einfach mal damit rum. Wir haben es euch oder verlinken es euch natürlich in den Shownotes. Ist echt die 10 Minuten, Viertelstunde wert, mal einfach damit rumzuspielen, um sich Dinge, die man ja eigentlich weiß, dann auch nochmal zu visualisieren und bildlich darzustellen.
Ja. So der Verzicht auf so Sachen wie Tabak und Alkohol, denke ich, der ist einfach unausgesprochen vorausgesetzt dabei, ne?
Richtig. Also es geht um normale Lebensmittel und jetzt die Kippe als Lebensmittel zu bezeichnen, ist dann schwierig. Bier ist ja schon wieder was anderes und Wein, aber auch das kann man mit angeben. Natürlich geht das dann eher in den Negativbereich statt in den Positivbereich.
Ja, das ist halt immer die Diskussion, nicht? So ein Glas Wein oder zwei Gläser Rotwein pro Abend ist okay, ist gut für deine Blutgefäße, kann lebensverlängernd wirken. Ja, aber mein Opa hat bis 90 Jahren geraucht und war topfit. Es gibt keine Allgemeingültigkeit dabei. Aber spannend ist das Ding wohl.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall mal ein bisschen rumzukriegen. Kann ich nur empfehlen. Es ist einfach auch krass zu sehen, wie die theoretische Lebenserwartung dann ein bisschen steigt durch vermeintlich bessere Ernährung. Gönnt euch das.
Und dann wirst du auf der Straße vom Auto überfahren und die nächste.
Okay. Fährt der Dachziegel auf dem Kopf rum ist, ja.
Okay, das habe ich wieder gekonnt, geschmeidig, schön abgebunden.
Carsten, ja. Heute ist das Glas halb voll, nicht halb.
Das Glas halb voll. Ich hab auch ein schönes Fundstück und mein, du würdest sagen, Shoutout der Woche. Geht an, Drumroll, Litauen.
What?
Ja, schon mal gehört, Litauen.
So, das ist dann neben Lettland, oder?
Genau, so zwischen Lettland und Belarus und
Lituania.
Gar nicht so groß, aber die Jungs dort haben echt Sinn für Humor oder Eier aus Stahl. Was haben die nämlich gemacht? Die haben eine Straße umbenannt. Hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht sogar ein bisschen belanglos an, aber hört euch das an. Die Straße, um die es sich handelt, ist die, in der die russische Embassy, Botschaft. Oh Gott, können wir das nochmal aufnehmen? Also, sie haben die Straße, in der sich die russische Botschaft in Litauen befindet, umbenannt. Und zwar in
What?
Die Ukrainian Hero Street.
Das ist so geil.
Das heißt, jeder, der sich postalisch an die russische Botschaft in Litauen wenden möchte, schreibt das ab sofort an die Embassy of Russian Federation in Ukrainian Hero Street 2. In Vilnius.
2.
Litauen. Und das ist irgendwie, ich habe zweimal drüber lesen müssen, weil ich beim ersten Mal hielt ich es auch für einen Scherz oder ich habe es nicht kapiert. Ich finde die Aktion großartig.
Mega, es ist einfach mega. Es ist die schönste Form von Protest, die ich in den letzten Tagen gesehen habe, muss ich sagen. Oder die smarteste, witzigste, keine Ahnung. Es ist einfach ein Nugget. Ja?
Mhm.
Sehr cool. Sehr cool.
Quasi unsanktionierbar. Wieso, wir haben doch bloß eine Straße umbenannt.
Sehr schön. Ja, irgendwas ist hier mit meinem Browser nicht in Ordnung. Der flackert die ganze Zeit. Egal. Sei es drum. Gut, vielleicht sollen wir einfach einen Fanpostbrief hinschicken. Mal gucken, ob er ankommt. Ob das Routing schon stimmt.
We appreciate your renaming.
Thanks for rename. Ja. Das ist sehr gut. Ja, diese Webseiten neu laden, das ist unglaublich. Alles kackt hier gerade ab. Also heute ist es mit diesem Internet echt auf allen Ebenen komisch. Schon den ganzen Tag. Oh, hier, nicht nur bei dir in Eichstätt, sondern auch hier in Burgau.
Es sind wieder zu viele Heroes auf der Straße.
Boah, vielleicht sind auch einfach zu viele Botnetzkriege am Start. Ich habe keine Ahnung. Aber ja. Irgendwie läuft's gefühlt gerade nicht rund. Und ja. Schon sind wir mittendrin im Themenaal des Kriegs. Aber es ist ja, scheut sich auch keiner, wie soll ich sagen, sich da zum Kasper zu machen. Denn in deinem schönen Heimatland, Bundesland Carsten, Bayern, der gute Christian Bahnreiter, seines Namens, was ist der denn hier eigentlich? Ist er Verkehrsminister? Bauminister. Geil, er ist Bauminister. Christian Bahnreiter, der Bauminister aus Bayern. Aha. BBB. Super.
Okay, hat er ein Parteibuch? Oh ja, ich sehe schon. Okay.
Ja, er hat ein Parteibuch.
Erat expectandum.
Der will sich stark machen dafür, dass es staatliche Zuschüsse für Tiefgaragenbunker geben soll.
Mhm.
Macht das Sinn?
Tja.
Also, ein Schelm, wer Böses denkt, vielleicht hat er ja ein paar Kumpels, die Spezialfirmen für Bunkerbau jetzt gegründet haben. Und er muss die ein bisschen subventionieren. Ich finde das sehr, sehr, sehr schräg, ja. Das
ich stolper hier gerade über einen Passus in dem Artikel, der, glaube ich, für sich selbst spricht. Für Tiefgaragen, die als Sicherungsanlagen für kriegerische Auseinandersetzungen ausgebaut wurden, hat es einmal erhebliche Zuschüsse gegeben. Das muss man wieder intensiv diskutieren, sagte er der Bild-Zeitung.
Genau.
Muss ich mehr sagen dazu?
Nein. Aber vielleicht, da er sich ja so Gedanken macht um den Zivilschutz, vielleicht sollten wir ihn auch ins Team Vorsicht stecken. Ach, das ist ja auch wieder rum. Ist ja keine Vorsicht mehr. Ich vergaß.
Vorsicht, I don't blick it, ja.
Ja, extrem schräg. Ja, da vermeint, ich will da jemand Geld machen mit dem Krieg. Das ist nicht cool. Und schon gar nicht, wenn es der bayerische Bauminister ist. Mhm. Ein Reiter.
Also vielleicht kennt der ja irgendwie einen Bunkerbetreiber oder
ein Bauunternehmer vielleicht, der Bunker baut.
Irgendwie sowas. Leute, das hier ist gefährliches, zynisches Halbwissen. Wir haben von nichts Ahnung. Wir spekulieren einfach nur auf bösartigste Art und Weise gerade.
Ja, so schaut es nämlich aus. Denn ich kann mich auch gar nicht richtig drauf konzentrieren, mit dir zu reden. Denn ich bin die ganze Zeit damit beschäftigt, den Energiekostenzuschuss, der jetzt kommt, schon mal zu verplanen, damit ich keine Kleinkredite aufnehmen muss.
Verplanen wird schwierig. Weil selbst, also ganz ehrlich, ich habe mich ein bisschen um die Tagesthemen gedrückt in letzter Zeit, aus Gründen. Mein letzter Stand war, es gibt wohl einen und den kannst du dir über die Steuer zurückholen.
Nein.
Oder war das eins von mehreren angedachten
Konzepten?
War
eins Modellen? Von den angedachten Konzepten. Die Arbeitgeber regeln für dich. Sollen regeln. Also du kriegst aufs Gehalt drauf, der Arbeitgeber muss sich's beim Staat zurückholen.
Mhm.
Was total supi ist. 300 Euro brutto übrigens.
Pro Monat.
Für jeden. Das war auch mein Gedanke gewesen. Nein, einmalig. Einmalig. Für jeden.
Weißt du, was ich so charmant finde an dem Gedankengang?
Ich finde da gar nichts charmant dran.
Doch, das ist total super, weil vor allen Dingen mal wieder so nachhaltig an die Selbstständigen gedacht worden ist.
Nicht nur die Selbstständigen. Ja, du zahlst ja, bist ja Steuerzahler, somit bist du ja berechtigt.
Mhm, mein Arbeitgeber und mein Steuerberater. Und es ist.
Das zahlt ja der Staat, der Arbeitgeber schiebt dir das zu und holt sich dann wieder zurück. Das ist das eine. Ich finde es viel, viel krasser. Also gut, 300 Euro brutto, na, da bleiben übrig 150 Euro. Also Pi mal Daumen. Danke für nichts. Nicht, weil ich die 150 Euro nicht wertschätze, sondern ich glaube einfach, dass meine 150 Euro bei vielleicht in 50er-Pirken ganz anderen Menschen viel besser aufgehoben werden. Ich finde es furchtbar, dass da einfach mit der Gießkanne drüber gegangen wurde. Wurden nicht an die Rentner gedacht. Also es gibt viele Rentner am Existenzminimum, die vielleicht sich auch irgendwie noch fortbewegen wollen, müssen, dürfen.
Alle,
sollen.
Die nicht mehr arbeitstätig oder nicht arbeitstätig sind und trotzdem Auto fahren wollen, meinst du?
Ja, richtig.
Und ja, halt Autofahren. Autofahren ist zu pauschal.
Also Energie konsumieren.
Ja, Energie, ja. Die trotzdem ihren Fernseher laufen haben wollen, sagen wir so rum.
Ja, oder eine warme Wohnung oder was auch immer. Und dass auch die es nicht ganz so dringend nötig haben, und da zähle ich mich jetzt einfach auch mal mit dazu und viel in meinem Umfeld, das ist mir zu einfach gewesen. Also das ist zu gießkannenmäßig.
Ja, aber es ist doch immer wieder das gleiche Prinzip, sowohl Aussagen, seien sie politisch oder anders motiviert, wie auch immer, Verschwörungstheorien müssen einfach sein. Sonst in dem Moment, wo die Leute nachdenken müssen, schaltet drei Viertel ab.
Gefühlt war das halt so ein auch so ein.
Und jeder kriegt 300 Euro, versteht erstmal jeder, das ist feini, das da kann ich ohne weiter drüber nachdenken zu müssen, kann ich unterstützen oder nicht. Ob das dann jetzt auf die eine Art über den Arbeitgeber oder ob du es dir im nächsten Jahr über die Steuer zurückholen kannst, ist natürlich auch fein, aber siehst du nicht. Nee. Du hast vorhin gesagt, ich verplane das Geld, wenn das tatsächlich das Modell Steuer. Ja, ne, aber nochmal, sollte das auf die Weise geregelt werden, hat der Staat, also der Staat gibt Subventionen und reguliert es dann über die Steuer zurück an die Verbraucher. Also da habe ich schon mal einen Knoten im Kopf.
Ja.
Und dazu kommt halt, du siehst das Geld ja nicht, weil guck doch mal, jeder, der nicht tief drin ist in seiner eigenen halt Steuer.
Wahrscheinlich auf das nächste oder übernächste Gehalt einfach draufgepackt.
Ja, es ist doch wirklich so, dass ein Großteil der Leute auf den Bescheid des Finanzamtes wartet und sagt, kriege ich was raus oder muss ich nachzahlen? Ob jetzt die 300 dann auf der einen Seite oder der anderen einfließen, das kriegt ja keiner wirklich mit. Wahrscheinlich wird weniger nachgezahlt werden müssen.
Das
hat mit dem
Finanzamt erstmal nichts zu tun, Carsten. Das wird dir aufs Gehalt draufgepackt einfach. Punkt.
Nein, ich rede von meinem Modell, von meinem Zahlungsmodell. von dem ich ursprünglich angenommen hatte, dass es wohl relevant gewesen wäre.
Ja, ja, das
ja, ja, aber noch, das wäre da halt die Krux gewesen, weil du siehst es ja nicht. Du zahlst dann mehr oder weniger Steuern, weil hast keine Ahnung, wo es einfließt, wo du es eintragen musst. Wenn du es eine falsche Spalte machst, dann ist der Effekt verpufft. Wenn du es gar nicht einträgst, weil du es vergessen hast, weil du deine Steuer selber machst, ist es auch verpufft.
An der Stelle nochmal ganz großer Shoutout an diese komischen, wie heißen die, Buhl Software Verlag, die Viso Steuersoftware machen.
Ja, ich glaube Buhl.
Ja, die 20 Euro sind sehr gut investiert jedes Jahr, weil die kriegst du auch 1:1 bei der Steuer wieder. Und die helfen dir dabei, das nicht zu vergessen, Gott sei Dank. Ja, aber es schaut ja jetzt so aus, als ob du es einfach aufs Gehalt drauf kriegst, als Brutto. Drauf. Ja, im coolsten Fall rutscht dann in die nächste Abzugssteuerklasse. Naja, egal. Es ist,
ich rede mal mit meinem Arbeitgeber drüber.
Genau, sprich doch mal. Da, also ich habe für mich beschlossen, ich werde die vermeintlichen 150 Euro einfach spenden. Mhm. Aus Protest. Ja, natürlich ist es blöd, jetzt temporär mehr Geld für
so sinnvolle Stiftungen wie mehr Bildung für Politiker oder
DIY-Bunkerbau in Bayern. Ja, nee, mal ohne Flachs, es ist schwierig.
Ja.
Mit diesem Ding. Und über diese 9 Euro Monatskarten-Thematik und sowas. Wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt ein Jahresabo habe und bin, da reden wir gar nicht drüber, ja. So ein
9 für 90, was eigentlich 27 für 90 heißen müsste.
Ja, das gehen wir gar nicht drauf ein.
Nein, da reden wir nicht drüber.
Sonst kriege ich echt schlechte Laune, weil da reden wir eigentlich gar nicht drüber.
Nein, da reden wir nicht drüber.
Aber ich glaube, meine Laune ist immer noch besser als die Laune vom Herr Rock und vom Herr Pocher.
Ich habe befürchtet, dass du
ich muss es einfach, ich muss
dich daran laben wollen wirst. In,
ja, natürlich.
Eben noch hochpolitisch und jetzt sind wir auf Pocher-Ebene. Aber go ahead, take it away, my friend.
No, einfach nur der Fun Fact, dass
du hast ja auch schon angehaikut.
Eben, dann müssen wir ja den Bogen da auch.
Am Mords drum Watschen hat's geben. Für beide.
Am Mords, ja. Schöne gestreckte rechte Handfläche ins Gesicht. Erst für den Herr Pocher und dann für den Herr Rock. Mhm. Was ist passiert? Weiß wahrscheinlich, redet ja eh ganz Deutschland drüber, da Herr Pochers Ohr jetzt kaputt ist. Der Herr Pocher hat sich irgendwann mal für ein vermeintliches Vergewaltigungsopfer von dem Rapper Samra stark gemacht, hat da viel Bullshit in den Äther rausgetwittert und posaunt und hat jetzt im Nachgang bei einer Boxveranstaltung, war das gewesen, glaube ich,
ja.
Die Quittung bekommen.
Bei Marian um die Ecke, in Dortmund.
Ah, in Dortmund, nicht in Gelsenkirchen. ja, hat er von einem anderen Influencer, der sich dazu berufen gefühlt hat, dann nochmal für vermeintliche Gerechtigkeit zu sorgen, einfach eine Watschen oder eine schöne Backpfeife.
Influencer oder ein Rapper oder beides?
Es war ein TikToker. Ich glaube, ein rappender TikToker-Influencer.
Ein rappender Influencer.
Die sind ja, das sind jetzt so
Hybrid.
Ja, Hybride, genau. Ja, der
ja, aber schön war, Helme ist an der Stelle, aber es war schon, ich hätte mich wahrscheinlich,
darf man auch mal hämisch sein.
Seine Körperhaltung, wie er sich da in dem Sitz zusammengekauert hat und so kurz vor Embryonalstellung.
Was für ein Würstchen dieser Pocher, ohne Scheiß, Mann.
Ich hätte wahrscheinlich genauso da gelegen. Nein, ich wäre aufgestanden und hätte ihm
weggeschubst. Ich glaube, dass jeder erstmal kurz konsterniert. Und aber trotzdem ist der Pocher ein Würstchen und wer so austeilt, wie er austeilt, ja, wenn sich einer mal nicht im Griff hat, dann kriegt er halt auch eine Backpfeife.
Damit ist ja, ich meine, körperliche Gewalt, liebe Kinder, ist keine Lösung. Frage. Ist immer schwierig. Schön war auch, wie die Prominenz links und rechts daneben einfach stoisch weiter den Boxkampf oder was auch immer da gerade vor Programm gelaufen ist, sich angeguckt hat und gar nicht reagiert hat. So, ja, oh
mein. Die mussten alle aufpassen, dass sie nicht totschlagen, ja? Nein, du hast es schon richtig gesagt. Gewalt ist keine Lösung. Aber manche, wir sind auch nicht tot umgefallen, als wir eine Backpfeife früher bekommen haben.
Oh, schwarze Erziehung. Oh, schwarze Pädagogik. Oh.
Halt noch lange nicht, dass ich mein Kind hier schlagen würde, um Gottes Willen. Ja.
Nein, aber es muss halt erstmal wieder aus dem Keller rauskommen, bevor es. Ne? sorry, Antonia, du hörst das eh nicht. Alles gut, wir haben dich lieb.
Ja, okay.
Auch im Keller. Ja.
Aber wir kommen mal zurück, denn der Herr Pocher war ja nur, war ja quasi der Influencer für
das
Deutschland mal was nach Amerika exportiert, ja, oder in die Staaten. Denn den Herr Chris Rock, der wusste ja auch nicht so genau, was ihn da bei seinen Witzchen auf den Oscar-Verleihungen da widerfährt. Ja. Als der Herr Schmidt angestöhnt kam und ihm
Wilhelm Schmidt.
der Wilhelm Schmidt, genau. Formerly known as Fresh Prince of Bel Air und hast nicht gesehen, der auf einmal auf die Bühne stürmt und dem Chris da einfach eine schallert, ja. Das ist, der wusste ja auch nicht, wo es herkommt.
Ja, weiß man nicht so genau, gell? Aber auch da schwierig. Wird natürlich die gerühmte Küche angekurbelt momentan. Vielleicht war es ja doch alles abgesprochen. Weil, und jetzt, wenn du A sagst, musst du auch B sagen, weil es war schon merkwürdig, weil nämlich der Herr Smith, also vielleicht anfangen beim Anfang, also der Moderator hat wohl einen Witz auf Kosten seiner Frau gemacht, was ich auch nicht wusste. Die ist wohl krank. Irgendeine Krankheit, der Name mir nichts gesagt hat und infolgedessen. Irgendeine
Stoffwechselstörung.
Haarausfall.
Ja.
Also genau. Die saß da mit einer
Glatze. Und dadurch auch depressiv geworden ist, was, glaube ich, vermeintlich, so munkelt man in den Gazetten, dass das dann der Punkt war, wo es dem Herr Schmidt zu viel war und er auf die Bühne gestürmt ist. Obwohl er 3 Sekunden vorher noch gelächelt und gelacht hat. Da stellt sich dann die Frage, war das ein politisch korrektes, ich bin auf eine Veranstaltung lächeln?
Ja, aber merkst du, wie wir schon wiederum, und dann kannst du natürlich auch noch die Vorgeschichte erzählen, weil die beiden hatten sich nämlich davor schon nicht wirklich lieb.
Achso, nee, den Gossip-Scheiß habe ich mir nicht reingezogen.
Ah, du hörst die falschen Podcasts, Heiko. Hört Podcasts, liebe Leute.
Ich höre doch keine Gossip-Podcasts.
Ihr merkt es hier an der Stelle. Nee, es gibt eine Vorgeschichte, der hat wohl vorher schon eine Aktion von Will Smith, Frau Jada, weiß ich nicht, wie sie wirklich heißt.
Die anderen Nachnamen.
Kommentiert. Und zwar gab es irgendwie vor ein paar Jahren wohl mal so eine Aktion, es sind zu wenig Schwarze auf der Bühne. Und bringt, also auf der Oscar-Verleihungsbühne. Und da gab es wohl irgendwie eine Initiative, mehr Black Power bei den Oscars. Und daraufhin hat eben besagte Ehefrau beschlossen oder eine Aktion gestartet, sie boykottiert die Oscars aus dem selbigen Grund, dass zu wenig schwarze Leute da berücksichtigt werden. Und Chris Rock, übrigens selber gleicher Hautfarbe angehörig, hat dann da wohl einen Scherz draus gemacht, so wie kann man was boykottieren, wo man eh nicht eingeladen ist.
Okay, ja.
Fand ich auch eigentlich gar nicht unwitzig irgendwie. Aber das war wohl die Vorgeschichte. Und dann kam jetzt das Zweite, dann ging er auf die Bühne und hat ihm auch
geschallert
und alles hin oder her. Ich muss sagen, also er hat's aber auch mit Stil genommen. Er ist stehen geblieben, hat dann relativ schnell die Fasson wieder gefunden. Gemacht,
ja.
Also Show können sie da drüben.
Show must go on. So wie es schon heißt. Ja, kleiner Aufreger am Rande. Was heißt Aufreger? Mein Gott. Ja. Zwei Watschen, die Welt bewegen. Ja,
langen dafür, dass wir jetzt da schon wieder 5 bis 7,5 Minuten unserer wichtigen Podcast-Zeit dafür investiert haben. Aber vielleicht muss das auch mal sein, so als kleiner Exkurs.
Ich denke auch. Und wo wir schon dabei sind, nichts auszulassen. Nee, wir lassen es raus. Wir reden nicht über Hannover.
Über
wie heißen die? FF, Triple F. Oder wie sagt man das in der Woken-Jugend?
Fridays for Future.
For Future, ja. Triple F. Eine Menge vermeintlich anstehender Friseurtermine.
Denn Dreadlocks, das ist eine Sau-Aktion.
Ja. Auch das ist schon durch die Medien geprügelt worden. Wir wiederholen es trotzdem nochmal kurz. Der Ortsverein Fridays for Future Hannover hat für den letzten Freitag, wie in ganz Deutschland auch, geladen zu irgendwelchen Veranstaltungen und erst mal wieder auf die Straße gehen, jetzt wo Pandemie rum ist und müssen auch gucken, dass das Klima nicht zu kurz kommt. Und hatten auch diverse KünstlerInnen gebucht, beziehungsweise haben sich diverse KünstlerInnen auch quasi angeboten, dort aufzutreten. Leider war eine von diesen KünstlerInnen eine Weiße mit Dreadlocks und ist daraufhin dann wieder ausgeladen worden mit dem Vermerk, naja, kulturelle Aneignung, du bist weiß, du darfst keine Dreadlocks haben. Wenn du dir die Haare schneidest vorher, dann darfst
bis
du auch
Freitag.
Bis Freitag, genau. Ah, okay, das könnte man eigentlich schon einfach so stehen lassen, weil es so, Jugend würde sagen, cringe ist. Ja. Also haben sie sich, glaube ich, keinen guten Dienst in der eigenen Sache erwiesen mit der ganzen Geschichte.
Nein.
Furchtbar.
Kein also was Herzchen.
Wie kriege ich jetzt die geistige Brücke zwischen Dreadlocks, kultureller Aneignung und wir wollen doch nur das Klima retten? Also sehr, sehr krude. Sehr, sehr gut. Aber vielleicht verstehen wir das auch einfach nicht, Carsten.
Ich glaube, ich verstehe das einfach nicht. Ich bin da politisch viel zu unkorrekt. Oder so.
Wir sind einfach nicht so woke, wie die Welt ist.
Ja, wahrscheinlich ist es so einfach.
Aber sei es drum. Sei es drum. Schön, dass es wieder solche Veranstaltungen gibt wie für alles Future. Dann in der Tat, das Klimathema darf nicht ganz hinten runterfallen. Auch wenn andere Themen das gerade ein bisschen überschatten. Aber wir dürfen ja jetzt auch wieder zusammenkommen.
Oh ja.
Mit Maske, ohne Abstand. Das interessiert eh keinen mehr am Ende vom Tag. Ach, was soll man sagen? Der die Pandemie ist rum, habe ich gehört heute im Podcast von Herr Drosten. In seinem letzten Podcast. Ich wollte mal gucken, wie die Folge hieß. Weil der Titel war echt.
Abschiedstournee abgeschlossen.
Kein Bock mehr auf euch.
Mm-mm. Ja, es war irgendwie so, so long and farewell, irgendwie sowas.
So, genau, so long and farewell, ja. Die Virologen verabschieden sich aus dem Äther nach, ja, ziemlich genau 2 Jahren.
Ja, wenn man mal ehrlich ist, so viele Neuigkeiten gibt's da
nein,
eigentlich auch nicht. Außer das Ding ist immer noch da, es ändert sich ein bisschen. Ja,
wir reden jetzt einfach damit. Und in dem Moment, wo der Herr Drosten sagt, ist rum, dann ist rum.
Ja, hat er das denn gesagt?
Also mit dem Podcast.
Ja, genau.
Er hat gesagt, mit dem Podcast ist rum. Alles andere gehen wir gar nicht drauf ein
jetzt. Das ist ein ganz anderer Schnack, mein Lieber.
Ein ganz anderer Schnack, sagst du,
ja? Ah, ja.
Schnack, schnack. Ja. Schnack, schnack, schnack. Aber jetzt hat es da auch irgendwie was, da stand doch noch irgendwas mit der Partner-App. Bin ich berührt?
Das habe ich, ja, aber guter Punkt, können wir hochtun. Ich habe das zu Tech geschubst. Nee,
oh.
Es ist eine Frage, weil mir ist zu Ohren gekommen, dass man in der Corona-Warn-App mehr als sein eigenes Profil anlegen kann. Hast du davon schon gehört?
Meinst du diese App aus einer vergangenen Zeit? Denn ist doch rum.
La.
Ja. Ich glaube.
Also auch quasi für dich und deine Frau.
Dass ja, man meine Frau hat eine Tochter mit drin. Das geht. Das geht
auch schon. Ich habe das nicht gewusst. Ja, wahrscheinlich gibt es schon lange. Ich habe es nicht gewusst. Das ist
brauchst jetzt auch nicht mehr, Carsten. Brauchst dich mit Dingen beschäftigen, die ich keiner mehr brauche. Ja.
Also wenn da noch mehr so Hirnis wie ich draußen rumlaufen und vielleicht dann doch noch irgendwie und vielleicht kommt im Herbst dann nochmal was. Ich weiß jetzt nicht wie, ich habe kein Walkthrough, aber ganz offensichtlich kann man mehr als ein Corona-Impf-Zertifikat in der App hinterlegen, was dann super ja, gut ist, wenn du
problemlos.
Genau, Kind oder Partner oder muss nur einer das Handy mitnehmen.
Genau.
Finde ich. Also,
genau, so schaut's aus.
Genau. Und ich hier nie, hab's Sinn. Nie mitbekommen. Aber ich find's gut. Das Feature gefällt mir.
Gut, du hast den Use Case ja auch nie so gehabt, ne? Deine Angetraute hatte ihr eigenes Handy mit dem eigenen Zertifikat dabei.
Ja, aber in dem dass Moment, sie halt gerne mal zu Hause liegen lässt. Schon mehrfach ach so, passiert. Okay.
Deswegen heißt es auch Mobiltelefon. Nee, kann passieren. Mit Kind macht es natürlich richtig Sinn. Oder auch dann das am anderen Ende der Zeitachse des Lebens, nämlich wenn du vielleicht
ältere Leute auf ein eigenes Menschen, Handy haben. Ja.
Richtig, oder dann nicht mehr so vielen sind, dann macht das schon Sinn.
Ja, also es macht so viel Sinn und umso surprised war ich, dass ich Volldepp da natürlich nie draufgekommen bin oder es an mir vorübergegangen ist. Du hast
den Use-Case auch nicht gehabt.
Drum wollte ich das einfach an der Stelle hier nochmal reinholen und nachholen und
ja. Und natürlich hast du auch recht, Carsten, und vergib mir einfach meinen Sarkasmus. Das ist nicht, alles nicht rum und wir werden im Herbst das Ding mit Sicherheit wieder brauchen. Ja. Nicht, dass es falsch ankommt.
Steht zu befürchten.
Ja. Ja. Sicher wie Samen in der Kirche, würde ich mal fast sagen. Alles ja. Sehr, sehr seltsam. Sehr, sehr seltsam.
So, und jetzt, wo wir gerade im Flow sind, kommen
ja in den Tech reingehüpft. Ja.
Drohnen. Was hat's mit Drohnen. Diesen dröhnenden Drohnen zu tun?
Wie hast du es jetzt mal gesagt? DJ-Drohnen? DJI-Drohnen? DJI. Genau. DJI ist ja der größte und bekannteste Drohnenhersteller weltweit. Chinesisches Staatsunternehmen. Also ein chinesisches Unternehmen mit ein bisschen Einfluss durch die Volkspartei.
Ach, nicht ein bisschen.
Nur ein ganz kleines bisschen. Aber die machen technisch gesehen sehr patente Produkte. Diese Drohnen funktionieren super gut. Auch die ganze Software und Algorithmusgeschichte, die damit verbaut und mit am Start ist, funktioniert sehr, sehr gut. Manchmal auch ein bisschen zu gut. Und man geht davon aus, dass sowohl die eine als auch die andere Kriegspartei, wobei, ne, die Ukrainer verteidigen sich, die Russen greifen an, oder der Putin greift an, die Russen hört sich mehr so blöd an.
Hatten wir ja kürzlich hier drin, nicht, dass die Geofencing, Geodaten da gestört sind, ganz offensichtlich.
Genau, und es schaut aber wohl so aus, als ob teilweise schon eine Einflussnahme durch den, wie soll ich sagen, Softwareverantwortlichen oder den Software-Publisher stattgefunden hat und stattfindet.
Chief Software-Designer.
Ja, auf gut Deutsch, die Russen werden wohl vermeintlich supported von DJI in Form von, wir können Flugverbotszonen einrichten für gegnerische Drohnen, aber umgekehrt auch über ein gewisses Stück Software der einen Kriegspartei melden, wo die anderen Drohnen sind. Also sehr, sehr viele.
Das hast du jetzt nicht aus einer Telegram-Gruppe deines Vertrauens, sondern.
Nein, das habe ich nicht aus einer Telegram-Gruppe, sondern aus gefühlten, vermeintlich 100 Quellen, die aber alle zum gleichen Konsens kommen. Irgendwas ist da wohl nicht ganz koscher. Man kann es aber in der DJI nicht nachweisen. Die wären ja auch schön berührt, wenn sie sich das nachweisen lassen würden. Hat er jetzt aber zur Folge gehabt, dass der größte deutsche Fachhändler, Mediamarkt Saturn.
Die halt.
Ja, Retail halt, ne? Also Mediamarkt, DJI quasi verbannt hat aus dem Sortiment und somit ächtet, was natürlich DJI nicht so toll findet im größten europäischen Markt, im größten Retail-Store oder Kette nicht mehr vertreten zu sein, finden sie gar nicht so gut und sagen immer, wir machen nichts, aber MSD hat es einfach durchgezogen und hat die Dinge ausgelistet und den Verkauf eingefroren, was auch mal ein Statement ist.
Ja.
Ja, und die ist schon mal okay, denn ich glaube, Mediamarkt macht nicht ganz so schlechtes Geschäft mit denen.
Mhm. Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so in dem Thema drin, Drohnen, auch Marktanteile oder so. Aber immerhin, Statement ist Statement, ne?
Ja, ist ein Statement, muss man so einfach hinnehmen. Und vielleicht werden wir irgendwann mal in Dekaden erfahren, was dann wirklich auch passiert.
Quatsch. Ist. Na, das fällt hinten runter und gut ist. Da wird kein Investigativjournalist sich auf die Reise machen und die Geschichte. Wobei, vielleicht es gibt so viele coole Investiv-Podcasts. Vielleicht kommt ja irgendwann mal eine Folge raus. Was war damals mit den Drohnen?
Das ist ein Ciao-Kakao geht zum Mao. Oder was spricht?
Ich musste überlegen. Oh, okay.
Warte, ich schlag mal kurz meiner kleinen roten Mao-Bibel nach. Jo, so viel dazu.
In der Kirche.
In der Kirche?
Kirche, ja. Kirche.
Ja. Bei uns ist das Kirche.
Ja, aber lass uns bei Tech bleiben. Ich habe heute wieder mal mit fragenden Augen ein Gadget entdeckt.
Potspritz?
Potz.
Dann bist du hier genau richtig beim Gadgetfunk.
Dem Gadget. Wir haben endlich wieder Gadgets. Naja, ich weiß gar nicht genau. Es ist ein Kopfhörer mit Luftfiltersystem. Die Firma Dyson, wohl bekannt aus Film, Funk und Fernsehen, und insbesondere für ihre extrem lässigen Staubsauger und Luftventilatoren, Zirkulatoren, hat einen Kopfhörer rausgebracht mit ganz tollem Klang, der ein FFP2-kompatibles oder standarderfüllendes Mund-Nase-Schutz-Lüftersystem integriert hat in einem Teil. Ist ein kleiner
das
Motor.
Das sieht schon sehr, sehr spooky aus, das Ding.
Ja. Haben die zu viel Zeit oder was ist? Also.
Gab es nicht von Razer auch so eine komische Gesichtsmaskenthematik?
Hast du irgendwann mal hier reingeholt?
Monaten ja, Pandemie. Ja, ja, ja. Also sind ja die krudesten Geschäftsmodelle.
Es gibt keinen Preis dazu, sonst würden wir uns natürlich da liebend gern drüber auslassen. Hat Noise Cancellation, was den Lüfter wohl ausschaltet, also akustisch.
Akustisch, nicht für dein Umfeld, aber für dich selbst.
Ja, ja genau, du kriegst also nichts mit davon und hast parallel noch eine FFP2 Standard erfüllende Maske vor der Nase auf deinem Kopfhörer.
Okay. Ja, und die sind ja auch da richtig technisch umtriebig gewesen, denn die Filterung bei dem Ding findet über die elektrostatische Mechanik statt. Und das Ding soll bis zu 99% aller Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikron, was echt winzig ist, ja, rausfiltern, Staub, Pollen, Bakterien, blablabla. Und in das Gewebe oder in das Ding ist wohl mit Kalium angereicherte Kohlefilter verbaut, was dann auch schlechter Luftqualität in Großstädten dann vorbeugen soll. Was schon auch mit Sicherheit Sinn macht. Ich hoffe, dass wir nie so weit kommen, dass wir solche Masken aufgrund unserer Luftqualität tragen müssen. Ist ein bisschen crazy. Sieht sehr, sehr futuristisch aus, muss ich sagen.
Ja.
Und schauen wir mal, was der Preis dann irgendwann sagt, ob es überhaupt rauskommt oder nicht. Jetzt, wo die Pandemie ja vorbei ist. Ja.
Wo würdest du es?
Mit Noise Cancellation Kopfhörer und dem ganzen Bums 199 Euro plus das Nespresso-Prinzip für die Luftfilter zum Wechseln.
Ich hätte gesagt, nicht unter 300 Euro.
Nö. Wobei es Dyson, ja, vielleicht doch 299.
Mindestens.
Du siehst, was ein blöder Dyson-Ventilator kostet, die echt gut sind.
Ja. Ja, die sind super und wunderschön. Also geht nichts drüber.
Ja, definitely. Definitely.
Gucken wir es uns an.
Crazy.
Sachen gibt's.
Aber wenn ich jetzt auf der jetzt ja 24-monatigen Pandemie Produktinnovations-Timeline nochmal ein bisschen zurückgehe, was hat's nicht alles für Dinge rausgebracht mit irgendwelchen antibakteriellen Wischtüchern, die dann auch keiner mehr haben wollte und keiner mehr brauchen konnte? Dieser komischen Razer-Maske, also als
UVC.
UVC, oh ja, jetzt wo du es sagst. Den Hype habe ich ja komplett verdrängt.
Ja. Ich habe noch so ein UVC-Reinigungsthema stehen.
Das ist auch, ich glaube, im industriellen Immobilien, also ne, Reinigung oder Desinfektion von Handläufen, von Rolltreppen zum Beispiel, da lässt sich dieses UVC-Thema super einsetzen. Aber für den Hausgebrauch, dass ich mein Telefon da einmal am Tag reinlege, das hat sich wohl nicht durchgesetzt.
Weißt du, was ich irgendwann mal festgestellt habe? Ich war ja schon wieder mal Gadget-Vorreiter vom anderen Stern. Ich hatte nämlich schon einen UVC-Sauger.
Was?
Ja, jetzt fällt dir die Kinnlade runter, ne?
Junge!
Da bin ich voll auf die Marketingmaschine angesprungen und zwar handelt es sich um ein Mini-Handsauger für Matratzen. Der, also ja, leicht formuliert, der Milbentod. Ja. Mhm. Mit dem saugst du deine Matratze ab, holst dir den ganzen Schmodder, der sich dummerweise da so oder so ablegt. Und hast ein integriertes UVC-Licht, was noch dazu eben die Oberfläche bestrahlt.
Du strahlst doch gar nicht lang genug beim Saugen.
Du fährst halt vor und zurück und drüber und drüber.
Ja, aber wie lange legst du jetzt in dein UVC-Schälchen dein Telefon rein?
Ich, Weiß ich nicht, da hinten steht's.
So eine Minute mal mindestens.
Nein, das, ich habe mir das nicht wegen UVC, ich habe mir das zu einem Zeitpunkt geholt, wo mir UVC noch überhaupt kein Begriff war. Und
ach so,
ich
dachte, du hast es als Saugersauger gekauft.
Ich habe es als Saugersauger.
Zusatzfeature gehabt. Ah,
ich habe dann irgendwann festgestellt, so krass, der hat auch dem UVC.
Und jetzt schlafen deine Milben besser.
Nein, die schlafen gar nicht mehr. Die sind dahin gegangen, wo wir alle irgendwann mal hingehen.
Sehr gut.
Sie hatten keine Zeit mehr, einen Podcast aufzunehmen vorher.
Ja, verrückt, was da in den letzten
Jahren. Ja, nee, genau. Habe ich wieder mal doof erklärt. Also,
okay, ja, aber ich hätte ja sagen können, dass du sagst, ich mache jetzt hier die Milben tot, deswegen kaufe ich Milben tot.
Mhm.
Oxytot.
Nee, wie gesagt, war zu einem Zeitpunkt, da war mir UVC noch überhaupt kein Begriff. Und im Nachhinein dachte ich mir dann so, holla, die Waldfeder, waren wir aber mal wieder verdammt early to the party.
Du bist einfach so ein Early Adapter, du bist ein Trendsetter,
gell? Ja, manchmal schon, gell? Manchmal.
Eine Maschine.
Ja, der war. Ja. Apropos Maschine, wo kaufst du deine nächste?
Bei Riedel.
Ist
deine Riedel lohnt sich? Doch. Denn ja, liebe Hörerschaft, also wenn ihr zukünftig ab und zu mal ein Apple-Schnäppchen machen wollt, was besser ist als in einem Apple-Store, preislich gesehen, oder bei Mediamarkt oder Co., geht einfach auf die Riedel-Seite, riedel.de, Rubrik Apple, gibt's den heißen Scheiß von Apple, also alles aktuelle Ware, alles neue Ware, teilweise echt ganz netten Preis. Ansonsten Preise angelehnt an die UVPs vom Apple Store, was auch ja Usus ist in der Welt. Ja. Aber
großen Spielraum wirst du nie finden bei Apple.
Nein.
Das ist aber also für Spielraum, den es gibt, ist das schon. Ich habe keine Ahnung, warum sich die darauf eingelassen haben.
Da waren zwei, drei richtige Schnäppchen dabei, Digga.
Ja, ja.
Bei den MacBooks, das war echt ansehnliche Rabatte, die da waren. Ist jetzt natürlich auch schon ausverkauft. Aber ihr wundert euch, also wenn ihr jetzt in euren Riedel um die Ecke geht, werdet ihr wahrscheinlich keine Apple-Hardware finden, aber bei Riedel Online quasi das volle Consumer-Sortiment, würde ich mal sagen. Bei den Uhren nicht ganz viel Auswahl wie jetzt auf der Apple-Seite, das ist klar, weil die Kombinationsmöglichkeit einfach viel zu groß ist mit den Bändern. Ja, aber alles, was Mac Mini, die aktuellen MacBooks angeht, alles da, alles am Start, alles verfügbar.
M1-Prozessoren und so weiter und so fort.
Und nochmal, es ist fucking Riedel, also ein.
Darum verstehe ich den Move auch nicht so genau, warum die da rein verkaufen, weil sie hatten ihren Markt ja eigentlich. Wenig Firmen haben ihren Markt so im Griff wie Apple.
Ja, aber wenn wir jetzt mal 5 Jahre oder 6 Jahre, ist glaube ich jetzt hier zurückgehen, als Amazon als Apple Reseller aufgeschaltet wurde, war der Aufschrei auch mega groß.
Ja.
Und jeder hat sich gefragt, ja, Apple braucht das so gar nicht. Also warum Amazon? Klar, es ist der größte Onliner, aber am Ende vom Tag ist ja auch die, möchte ich sagen, die künstliche Verknappung, aber schon das bisschen elitäre hört sich auch blöd an. Wie kann man es am besten umschreiben?
Ja.
Also ich würde jetzt
exklusiv
nicht bei einem Discounter im Regal stehen wollen.
Das warten, ist der Punkt. Also Amazon ist dann immer noch was anderes als Lidl, hätte ich jetzt so gesagt.
Ja.
Also meiner abonnierten
per se im Retail Store, aber online haben die da echt einen okay Auftritt hingelegt. Und natürlich geht's um Profit, Carsten. Ja, mehr Ups, also ne.
Hatten wir ja vorhin schon. Apple scheint da neue Vertriebswege gehen zu wollen.
Ja, die haben auch so schlechte Quartalszahlen rausgebracht wieder. Werden so schlechte Quartalszahlen rausbringen wieder. Oh mein Gott. Ja. Nein, also Maximierung des Profits und überall Verfügbarkeit und ja, also die ganze Branche war hochgradig überrascht gewesen, ob das Launch ist bei Riedel. Und als Belkan mir den Link geschickt hat, ich sehe nur einen Mac Mini und dachte schon, okay, die verramschen dort jetzt die alten Intel-Maschinen, ja, die
aber
noch als ganz gute Kaffeewärmer zu nutzen sind, weil sie so warm werden. Und dann hat sich herausgestellt, ey, das ist ja das ganze Sortiment und das ist ja M1-Technik und das sind die neuen Produkte und das ist nicht nur ein wir machen mal einen Posten weg, Gedöns, wie man sonst vom Discounter her kennt, dass die mal, wie hießen diese komischen bunten iPhones? 10R? War das die R-Variante gewesen?
Wir haben hier irgendwann mal einen Tipp rausgehauen, ja, aber ich weiß nicht mehr, was das war.
Ja, auf jeden Fall diese günstigen, mit den farbigen Rückschalen, die Telefone. Die iPhones gab es ja auch mal bei irgendwelchen Discounter. Und dann sowas hätte ich erwartet, aber nicht eine Vollsortimentsgeschichte. Das ist ja ein Schlag ins Gesicht für den Fachhandel, definitiv.
Ja, klar.
Und ja, aber passt ins Bild. Und vielleicht kannst du ja auch zukünftig dann bei Lidl dein Apple-Abo kriegen. Ja?
Warum nicht?
Wird sich zeigen. Marian hat er auch, im Übrigen schönen Grüße an die Hörerschaft von Marian an der Stelle. Hat er da auch eine schöne Theorie zu dem Thema in den Chat geworfen. Denn wenn ihr euch die neuen Lidl-Filialen mal anschaut, die haben alle ganz große Glasfronten, sind relativ hoch. Und mit viel Fantasie kann man sich schön ein Apple-Logo statt dem Lidl-Logo vorstellen. Und du bist fast in einem Apple-Store.
Statt oder zusätzlich
oder was auch immer die Schwarzgruppe sich dabei gedacht hat. Aber sie haben es auf jeden Fall aus Konsumenten- und Business-Sicht richtig gemacht, da Apple zu onboarden. Ob das für Apple jetzt gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Aber bei der Marktmacht und bei der Begehrlichkeit, die ja die Marke immer noch weckt, wird es keinen Abbruch tun, ob die jetzt auch bei Lidl vollsortimentig verfügbar sind oder nicht. Ist krass. Ist echt krass. Und damit hört es aber auch nicht auf mit der Lidl-Thematik. Also die Neckars-Ulmer, ich glaube, die sitzen in Neckars-Ulmer, ne?
I don't know. Keine Ahnung.
Doch, Zentrale ist nicht weit weg von Bechtel, glaube ich. Kam dann heute schon wieder in die Schlagzeilen, wo ich auch dachte, okay, verrückt, denn bei Lidl denkt man ja, oder bei der Schwarzgruppe.
Also Schwarzgruppe wird kaum jemand kennen. Aber das ist
was das. Was gehört denn noch zur Schwarzgruppe? Kaufland gehört glaube ich, auch dazu, ne? Mhm. Ja. Also Kaufland Lidl ist vereint in der Schwarzgruppe. Und heute kam die Nachricht raus, dass die Schwarzgruppe beziehungsweise Lidl Richtung Cloud-Angebote geht. Also Wolke, Cloud, nicht geklaut im Laden. Wo sich dann auch jeder denkt, okay, wie komme ich denn vom Markendiscounter und günstiger Retailware zu einem Cloud-Angebot und Rechenzentren in Deutschland und Österreich, die voll DSGVO-konform sind?
Ja, also nicht auf den ersten Gedankensprung auf jeden Fall.
Die Argumentationen oder die Gründe der Schwarzgruppe sind nachvollziehbar. Sie sagen, okay, das ist dann Daten, die bleiben einfach in Europa. Also sie planen nur Deutschland und Österreich mit Rechenzentren auszustatten. Das Angebot wird sich ganz klar an Klein- und Mittelständler richten.
Also die typische Lidl-Zielgruppe.
dass diese eben nicht genötigt sind oder dass es ein Alternativangebot zu den allmächtigen Amazon Web Services, Google Services und so weiter, dass sie nicht noch größer werden müssen und wollen da quasi ein Alternativangebot schaffen, was ein hehres Ziel ist. Die haben jetzt mal ein Team von 150 Leuten dafür aus dem Boden gestampft und fangen jetzt an, das zu vermarkten. Höchst interessant. Ja,
ja, Team ist wohl schon seit 4 Jahren unterwegs und jetzt sind sie, glaube ich, mit einem Jahr Verzögerung, starten sie den Dienst.
Ja, super interessant, bleibt auf jeden Fall spannend, aber ne, Lidl gleich zweimal diese Woche in den
im Trends, Gadgetfunk, in Schlagzeilen. In unseren Tech-Trends, ja, hätte man auch nicht zwingend damit. Ja, aber du siehst halt, ne? Verkauf allein, also ein Standbein langt nicht mehr, wenn du wirklich wachsen willst.
Ich finde es richtig, höchst interessant und auch den Ansatz gut. Muss halt mal schauen, wie sich das dann im Produktangebot dann auch widerspiegelt. Aber macht auf den ersten Blick auf jeden Fall mal Sinn. Ob das jetzt, wer der Geldgeber dahinter ist, ist ja, ich sag mal, egal. Aber dass sich generell mal jemand auf die Fahnen schreibt und probiert, die Grossisten da zu bekämpfen, beziehungsweise denen ein bisschen was wegzuknabbern. Finde ich charmant, finde ich gut. Gefällt mir. Jo. Das war's dann wieder. Okay, kommen wir zu Aldi. Nein. Ich könnte jetzt noch Stories vom Hahn Aldi erzählen. Der Hahn Aldi hat Nachwuchs bekommen. Und es ist der eigene Nachwuchs, Carsten, übrigens. Du hattest ja die Theorie aufgestellt, dass die dann Netto und Lidl heißen noch. die geschrubbten Dinger. Es ist alles Aldi eigener Nachwuchs. Und ich glaube, ich habe dem Wochenende auch mal ein Bild geschickt im Vergleich Aldi-Eier versus
ich habe es aber nur am Handy gesehen, genau. Da war der Unterschied nicht so krass. Attends, ich hol's mir gerade wieder hoch. Die einen sind weißer und die anderen sind farblich. Jetzt kommt Ostern.
Divers.
Mhm. Über die Größe kann ich anhand des Bildes nichts sagen. Wirken ein bisschen größer.
Ist ein bisschen größer, aber das Innenleben ist ja, das hat man schon mal drüber geredet, das ist ausschlaggebend. Das ist sensationell gute Eier. Danke nochmal an Max, den kleinen Hühnerzüchter. ja, Junge, was haben wir jetzt noch? Wir sind schon fast anderthalb Stunden auf Sendung.
Ja.
Wir haben noch zwei schöne Themen zum Schluss.
Naja, eins zumindest, ja.
Ja, schon zwei, ich weiß. Klatschen Boulevard interessiert dich nicht so, deswegen machen wir erstmal die Netflix-Empfehlung des Tages oder der Woche. Ich glaube, das Ding kam nämlich heute raus. Nennt sich Vertraue niemanden.
Okay.
Wieder mal eine Krypto-Geschichte, eine wahre Krypto-Geschichte.
Ihr und eure Kryptos. Mann.
Ja, ist auch eine krasse Story. Aus 2018, 2019. Ein Betreiber, Story ganz kurz in der Nutshell, ohne viel zu spoilern. War der Betreiber einer kanadischen Kryptobörse oder Handelsplattform, ist unerwartet jung mit 30 Jahren gestorben im Urlaub auf einer Indienreise. Und er hat eine Kryptoplattform betrieben, die ungefähr das Guthaben, Schrägstrich Volumen, Schrägstrich Asset haben sollte von knapp 160 Millionen kanadischen Dollar, was irgendwie so 120 Millionen Euro umgerechnet waren im aktuellen Gegenwert. Und natürlich, wenn der gute Mann stirbt und es ist eine vermeintliche One-Man-Show und dann heißt dann erstmal, okay, alle Coins und das ganze Geld ist auf dem verschlüsselten MacBook quasi mit über die Jagdgründe gegangen, was natürlich die Investoren und Anleger und Kunden dieser Kryptobörse dann nicht so gefreut hat. Und in der Aufarbeitung und Abwicklung der Hinterlassenschaften von dem jungen Mann kam dann raus, dass da einiges im Argen war und dass da eigentlich gar kein Geld mehr da war. Und damit belassen wir es auch, bevor wir jetzt zu hart spoilern. Ist eine super spannende Geschichte. Der Spiegel hat das schon mal schön im Jahr 2020 zusammengefasst gehabt. Das verlinken wir euch auch zum Nachlesen. Auf Netflix findet sie Folge, wo jeder selbst, das verlinken wir nicht, ist eine True Story und ich bin gespannt, wie es umgesetzt ist. Ich habe es noch nicht gesehen. Freue mich dabei am Wochenende drauf, mir das einfach mal anzugucken. Und dann diese Krypto-Stories sind ja doch ganz, ganz unterhaltsam, muss ich sagen.
Ja, und halt brandaktuell.
Definitiv. Und ich habe es vor 3 Jahren schon so ein bisschen verfolgt gehabt, wie so andere Krypto-Scams. Und umso cooler, dass das jetzt auch verfilmt
wird. Es ähnelt sich halt alles schon sehr, gell? Es ist immer also wieder.
Du hast immer wieder die Gegebenheiten, viele Leute haben zu viel Geld und wollen investieren und lassen Gier fristieren. Mhm. Ja, es ist immer wieder das Gleiche. Und irgendwo ist einer, der hat einfach vermeintlich so viel Eier hat, beziehungsweise keine Skrupel, andere abzuzocken und schon hast du den Plot für die nächste Krypto-Story auch am Start.
Ja.
Es sind mehr welche da, die sich bescheißen lassen wollen, weil die FOMO reinkickt, sie könnten ja was verpassen. Aber gut, das ist eine ganz andere
Sache. Und immer wieder Leute, die clever genug sind, um auf der Basis sich ein Privatvermögen aufzubauen.
Ja, vermeintlich.
Und manche verschwinden dann einfach. Hatten wir auch kürzlich mit der OneCoin-Krypto-Chefin. Crypto-Queen. Genau, die auch verschwunden ist.
Die sitzt, glaube ich, jeden Abend mit einem, wie heißt der hier, Machalek von Wirecard zusammen und, nein, munkelt man.
Und
im Darknet.
Trinken einen Krypto-Martini.
Ein Negroni-Martini. Na egal. So viel zur Netflix-Empfehlung der Woche. Und dann habe ich vielleicht noch 30 Sekunden
auf
ein Event. Das ist toll. Am 2.4. 2022, nämlich am kommenden Samstag müsste es sein, wird ein Boxkampf in der Lanxess Arena in Köln stattfinden. Was jetzt erstmal nicht ganz so spannend ist, beziehungsweise nicht ganz so ungewöhnlich. Das Ungewöhnliche daran ist, dass sich da Leute boxen, gegenseitig auf den Kopf hauen, die sonst nicht boxen, sondern die sitzen eher vor irgendwelchen YouTube-Kameras und sind Influencer. Und das ist nämlich auch der lustige Punkt dabei. Die sind alle nicht, also sie haben sich natürlich auf das Event ein bisschen vorbereitet, die haben sich gegenseitig vor einem Jahr herausgefordert. Der Hauptkampf ist der sogenannte Trimax gegen Mickey TV, sind beides Streamer und YouTuber aus dem Gaming-Bereich. Waren, als sie sich ja zum Kampf verabredet haben, beide sehr korpulent. Die haben, glaube ich, ganz gut an Muskelmasse zugelegt und werden sich da mal ganz amtlich vermöbeln gehen. Und als Vorkämpfe gibt es dann noch so ein paar andere YouTuber, Streamer, Influencer, die nicht ganz so bedeutend sind, die dann mehr so das Partykanonenfutter vorne wechseln. Was krass ist, das Event wird von Join gesponsert und auch somit kostenfrei gestreamt auf join.de. 15.000 Karten ausverkauft in der Lanxess Arena. Carsten schüttelt nur den Kopf. Unverständnis. Wird mega ausgeschlachtet werden. Ich find's witzig. Ich werde mir das auch angucken. Vielleicht nicht live, aber dann auf jeden Fall als Demand-Video. Und finde es einfach aus marketingtechnischer Sicht extrem spannend, was da aus den Themen gemacht wird.
Und aber ist das nicht
zwischen Online, Offline?
Ist das nicht auch, ich meine, das ist ja auch nichts Neues. Da gab es doch in USA auch schon Schauspieler oder Influencer.
Die haben damit angefangen.
Genau, die sich dann heraus.
Die haben damit angefangen. Das ist halt rübergeswappt und die zwei haben es jetzt. Es gab jetzt vor 3-4 Wochen in Hamburg schon mal einen Kampf zwischen, kriege ich es noch zusammen, Apo Red gegen, ich habe es schon wieder vergessen, und der zweite Kampf war, ich krieg's nicht mehr hin. Ja, waren aber auch so YouTuber, Influencer, die sich ja schon mal geboxt haben.
Ich hoffe nur, dass die gescheit durchziehen.
Ja, bei dem Hamburger Ding, dieser Standardskill war der eine, ein Fortnite-YouTuber, und der hat Leon Mascher aufs Gesicht gehauen, genau, und dieser Leon Mascher ist hart auf die Bretter gegangen, würde ich mal sagen. Also die haben sich da nichts geschenkt. Und ich hoffe, dass es am Samstag auch so ist. Denn geht ja nichts mehr einen schönen sportlichen Wettkampf. Und bin gespannt. Aber ich finde es aus mehreren Ebenen interessant und spannend. Aber vor allem halt die Kombination der Vermarktung von der vermeintlichen Online-Welt dann in reelle, da könnte Blut fließen, da wird Schweiß auf der Matte sein, keine Ahnung. Ich finde es lustig.
Und die wirklichen Kämpfe finden doch eben im Publikum statt. Hatten wir ja vorhin schon.
Ja, ich weiß nicht, ich glaube, der Pocher hat diesmal keinen Platz in der ersten Reihe bekommen. Dem tut nämlich noch das Ohr weh.
Unglaublich. Ich bin sprachlos.
So ist das.
Dann gehen wir jetzt sprachlos hinaus in die Nacht, oder?
Ich bin ein bisschen stolz, Carsten, muss ich abschließend sagen.
Ein bisschen?
Ein bisschen sehr, denn wir haben uns echt an unsere Punkte gehalten. Wir sind nicht so hart abgeschweift oder abgeschwiffen.
Wir sind bei der Linie geblieben, also sehr häufig.
Und haben eine Punktlandung. Brutal.
Ja.
Werden wir doch noch seriös im Körper.
Scheiße, Snoop Dogg ist jünger als ich. Oh mein Gott, schlaft gut.
Ja, lass uns aufhören. Gute Nacht.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt Heiko Mempel. Also ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs, und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und Pfiat euch.
Oh, wow.